Ich darf auch die Predigt heute hier in dieser Gemeinde bringen. Ich habe mal letzte Woche sind wir im Auto gefahren und dann habe ich meine Kinder gefragt, habe ich gesagt, worüber würdet ihr denn zum Muttertag predigen? Und dann kam es wie aus der Pistole, unsere jüngste Tochter sagen, Papa, das ist doch klar. Mama ist die Schönste, die Beste und die Allerliebste. Amen. Kann ich mich jetzt hinsetzen? Oder so? Ich würde gerne heute einfach ein bisschen hineinzoomen auf einen Bibeltext, der vielleicht nicht so in erster Linie mit Muttertag in Verbindung gebracht wird, aber wo es für mich dort ein Bild ist, dass Frauen auf besonderer Mission sind. Wisst ihr, in den letzten Jahren, da wo wir immer unterwegs waren, und ich war ja viel unterwegs in den ganzen Ländern, habe ich manchmal in den einsamsten und verschiedensten Orten, abgelegensten Orten, immer wieder Frauen angetroffen, die mutig und konstant und wertvoll ihren Dienst tun. Das hat mich immer so bewegt, weil mein Bild war immer so, ja, die Männer sind mutig und die gehen in die Mission und die machen da und tun. Aber oft ist das auf der Welt eine andere Realität. Männer sind manchmal nicht mutig und gehen nicht. Und auch wenn Mann und Frau zusammen als Familie in den Missionsdienst gehen, gebraucht es oft den Mut von beiden, diesen Schritt zu machen. Auch diese Last, diese Schwierigkeit zu tragen, in einem fremden Land die eigenen Kinder zu unterrichten, den Haushalt neu zu gestalten, neue Lebensmittel auszuprobieren, zu kochen, die Sprache zu lernen, entfernt von der Familie in einem Missionsfeld zu sein, ohne dass du dich mit deinen Schwestern und Freunden sofort treffen kannst. Und da sind die Frauen bereit, diesen Dienst zu machen. Und das ist etwas Besonderes. Und in diesem Text geht es auch darum, wo irgendwo sind die Männer, dann gibt es eine andere Gruppe an Männern, die richtig was, darf man das hier sagen, so verbocken gerade. Und dann gibt es Frauen, die sich auf Mission begeben, um etwas zu tun. Wisst ihr, worum es geht? Ich rede hier sehr weit entfernt. Aber habt ihr so einen Namen, worum es gehen könnte? Also in der Bibel, Maria ist immer gut. Wenn man Maria sagt, liegt man zu 90% richtig. Und die gibt es sogar heute im Doppelpack. Ich lese den Text, der wird vielleicht einigen bekannt vorkommen. Wir werden aus der Sicht der Frauen den Text betrachten, aber auch aus der Sicht von allen anderen Gruppen, die dort erwähnt werden aus dem Text. Und zwar, es geht um Matthäus 28, vom 1. bis zum 28. Vers. Ich lese vor. Und ihr dürft das einfach mal als Bild, als Geschichte mit betrachten. Was machen die Frauen dort und warum sind die da? Und das wäre heute mein Schwerpunkt, einfach mal zu sehen oder zu beleuchten, welchen Mut und welche Bereitschaft dort gezeigt auch wird. Als der Sabbat vorüber war, also immer nochmal, was passiert ist. Also Jesus ist gekreuzigt worden, Jesus ist ins Grab gelegt worden. Dann war ein Tag zwischen Pause und frühmorgens, nach diesem Tag zwischen Pause, da geht der Text los. Als der Sabbat vorüber war, ging Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinauf an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vom Grab beiseite gewälzt und sich draufgesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie der Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch und geht zu den Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie eine unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen und dort werden sie mich sehen. Noch während die Frauen auf dem Weg waren, liefen einige der Wachsoldaten zu den obersten Priestern in der Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Diese berieten mit den führenden Männern des Volkes, was sie nur tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten viel Geld und sagten ihnen: Erzählt einfach, in der Nacht, als wir schliefen, sind deine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie, wenn die Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden, dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an die Anweisungen. So hat sich diese Geschichte bei den Juden herumgesprochen und wird heute noch erzählt. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, zu dem Jesus sie gerufen hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Welt. Vor einigen Wochen haben wir das vielleicht intensiver gehört. Ich weiß nicht, was in uns vorgeht, in mir vorgeht, wenn ich den Text lese, wo es dann darum geht, Jesus ist aus den Toten auferstanden. Kann ich das so glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden hier am Kreuz steht bei euch, Jesus lebt als eine Aussage? Was bewirkt in meinem Leben, wenn ich das glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Vor einigen Wochen hatte ich eine besondere Begegnung hier in Siegburg. Mich ein Kollege angerufen hat gesagt, hier ist ein Missionar, der gerade aus der Türkei kommt und er möchte gerne dich treffen und vielleicht können wir einige Missionsprojekte zusammen machen. Er ist Amerikaner, sein Name ist Mark und wir haben uns in Siegburg hier zum Mittagessen getroffen. Und Mark erzählt mir, dass er vor einigen Jahrzehnten, als er noch jung war, beim Militär hier stationiert worden war in Deutschland. In Nürnberg war er stationiert. Und der ist mit dem Auto gefahren und hatte einen starken Autounfall, so dass er rausgeschleudert worden ist. Und er erzählt mir und sagt, das Einzige, woran er sich noch erinnert, ist, dass er blutend im Schnee liegt und ruft: Jesus, hilf mir. Als dann der Krankenwagen eintrifft, wird dann sein Tod festgestellt. Er wird aufgeladen und in Nürnberg ins Krankenhaus, in die Leichenhalle im Keller gebracht. Das nächste, woran er sich erinnert, sagt Mark, dass ich in einer kalten Kammer aufwache und in einem engen Raum. Er fängt an zu schreien und an die Tür zu klopfen und sagt: Holt mich hier raus, und hört nur noch Schreien da von irgendwelchen Mitarbeitern. Als sie ihn rausholen, sind die alle Menschen verwirrt, er wird operiert. Nachher sagt man ihm, du wirst nie vernünftig leben können, nie vernünftig reden und nie arbeiten können, du wirst nie Kinder bekommen können. Mark ist heute Vater von 6 Kindern und Enkelkindern. Er ist seit über 20 Jahren Missionar und man sieht ihm den Unfall nicht an. Mark sagt mir, bin ich froh, dass ich nicht an dem Ort der Hölle aufgewacht bin, sondern in dieser dunklen Kammer, in diesem schwarzen Sack. Mark ist der erste Mensch, den ich getroffen habe, der wirklich einen Totenschein besitzt, weil er ihm ausgestellt worden ist. Und wenn ich an die Auferstehung denke, dann muss ich immer wieder an diese Geschichte denken, die ich vor ein paar Wochen von Mark gehört habe. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden und das verändert mein Leben. Das verändert auch unser Leben. Wir wollen einfach mal auf diese einige Personengruppen ein paar Minuten beleuchten, was dort passiert ist und was das für sie bedeutet hat. Ich weiß nicht, was die Frauen dort bewegt hat, frühmorgens Sachen einzukaufen, um dort zum Grab zu gehen. In einer Verzweiflung. Sie hatten sich vorgestellt, Israel wird aufgebaut, Jesus wird vielleicht in der Politik helfen, diese Unterdrückung von den Römern. Er ist jetzt tot. Die Jünger verkümmern da in irgendeinem Raum. Um sie herum Politik, die schief geht. Und die Frauen stehen morgens auf und gehen zum Grab. Ich denke, was ist das für ein Bild? Was ist das für eine Hingabe, dass sie machen, um dort überhaupt hinzugehen? Lass uns mal drauf achten, was sagen die Engel oder welche Botschaften bekommen diese Frauen? Ich denke, als die Frauen vor Jesus niederfallen und ihm seine Füße umklammern, stellen sie fest, bei Jesus kann das Unmögliche möglich werden. Was für eine Aussage, wo sie in einem Tod, einer Verzweiflung erfahren, dass aus etwas Unmöglichem möglich geworden ist. Das ist eine Botschaft, die auch heute noch an uns klingt. Gott kann aus unmöglichen Situationen in meinem Leben etwas möglich machen. Sie sind erschrocken, steht dort, und sie bekommen die Antwort von dem Engel, fürchtet euch nicht. Sie bekommen die Antwort von Jesus, fürchtet euch nicht. Und indem sie sich gefürchtet haben, steht dort, werden sie voller Freude erfüllt. Dieser Zwischenraum zwischen Freude und erschrocken sein, wie passt das zusammen? Das passt nur dadurch, wenn man Jesus begegnet, in seinen Herausforderungen. Dort wird von zwei Marias gesprochen. Die eine ist klar, die eine ist Maria Magdalena oder Magdala. Das ist der Ort, wo sie herkommt. In der Bibel wissen wir, die kommt aus einer Vergangenheit, die sehr okkult war. Sie war von 7 Dämonen besessen. Jesus hat sie befreit. Sie hat Jesus nachgefolgt. Wer genau die andere Maria ist, lässt sich vielleicht ein bisschen schlussfolgern, aber der Text gibt es nicht her. Die Frage ist, bin ich im Leben, begegne ich Jesus, weil Jesus mir etwas angetan hat, oder gehe ich mit, nur weil mein Freund, meine Freundin sagt, ja, lass uns mal da einen Dienst machen. Was bewegt mich, diesen Dienst zu tun? Was bewegt mich, Jesus zu begegnen? Und trotzdem erleben beide dieses Wunder. Es sind die Frauen, zu denen Jesus den ersten Missionsauftrag gibt. Was steht dort? Gehet hin und verkündigt meinen Brüdern, dass ich auferstanden bin. Das ist der Missionsauftrag. Der wird hier schon den Frauen verkündet, während die Männer, seine Apostel und Jünger, da sitzen irgendwo und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Durch den Mut der Frauen, dorthin zu gehen, an den Ort des Schreckens hinzugehen, ein Grab ist immer ein Ort der Realität, da ist Tod, da geht es nicht mehr weiter. Und man kann davon weglaufen oder man kann sich frühmorgens aufmachen und dieser Not entgegenkommen. Diese Frauen zeigen mir ein Beispiel von Mut, um in Situationen hinzugehen, wo ich vielleicht weglaufen würde. Wo sie mutig sind, hinzugehen, um etwas zu tun und zu klären, wo es vielleicht keinen Sinn mehr erscheint. Und so kommt es mir manchmal auch auf Missionsfeld vor. Dann denkt man, ja, ach, warum gehen diese Frauen in irgendein Land da, um da zu helfen? Und wenn man dort begegnet, was für einen wertvollen Dienst sie machen, Hunderten an Waisenkinder zu versorgen oder in Kinderheimen mitarbeiten oder in anderen Bereichen, wo keiner ihren Dienst sieht, auch ihren Schmerz. Ich habe heute Morgen mit einer Mitarbeiterin gesprochen, Caroline aus Brasilien, ist Missionarin in Mosambik seit über 10 Jahren. Die brauchte ein Dokument für ihre Überreise nach Malawi jetzt. Sie ist auch alleinstehend, aber sie macht seit über 10 Jahren, ist sie die Mutter für diese afrikanischen Waisenkinder. Ich frage mich, was bewegt sie, diesen Dienst zu machen, diesen Dienst tagtäglich zu machen? Und das sind die Eigenschaften, die hier für mich so zum Leuchten kommen aus diesem Missionsauftrag, den sie tun, diesen Dienst, den Frauen, den sie tun. Und gleichzeitig waren sie erschrocken und gleichzeitig erfüllte sie eine unbeschreibliche Freude. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er, da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie, fürchtet euch nicht. Während die Frauen auf dem Weg waren, begegnete ihnen Jesus. Und das dürfen wir heute auch für uns als Lektion nehmen. Die Situationen sind manchmal schwierig und kaputt und wir haben was Besonderes erlebt und wir haben einen Auftrag bekommen. Und während wir auf dem Weg sind, auch während unserem Lebensweg, begegnete ihnen Jesus, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, und sie umklammerten ihre Füße. Ich weiß nicht, was euch dieses Bild zeigt, dass jemand die Füße von dem anderen umklammert. Aber das ist ein Bild nach einem Schrei, ich möchte mit dir sein, ich möchte, dass es wieder gut wird. Und dort begegnet Jesus diese Frauen und spricht ihnen ins Herz und sagt, fürchtet euch nicht. Und dann gehen die Frauen weiter, noch während die Frauen auf dem Weg waren, der nächste Vers, der 11, fängt wieder so an, liefen einige der Wachsoldaten zu den obersten Priestern der Stadt. Während die Frauen mit der guten Botschaft unterwegs waren, den Jüngern zu verkünden, überholten sie ein paar Männer mit einer anderen Botschaft und kommen dann zu den zu den hohen Priestern, zu den Politikern, zu den Leitern dort und sagen, wir haben das und das erlebt und da waren Engel und alles. Und dort entsteht, so wie Verschwörungstheorien entstehen. Ja, da wird kurz zusammengewürfelt einiges. So und so werdet ihr sagen und so ist es passiert. Und das haben wir jetzt hier beschlossen. Und egal, wer was fragt, das ist gekauft, das ist bezahlt, das ist, wobei es ist, wenn ein Soldat geschlafen hat, ist eine Todesstrafe. Ist unlogisch eigentlich. Wenn ein Soldat sagt, ich habe geschlafen, die müssen eigentlich dort enthauptet werden oder gekreuzigt werden. Ein römischer Soldat darf nicht während seines Dienstes schlafen. Und jetzt erzählen die öffentlich, ja, oh, wir haben geschlafen. Und das geht alles gut und alle heißen es für gut. In unserer Welt glauben Menschen der Lüge mehr als der Wahrheit. William Penn, der Gründer von der Kolonie Pennsylvania in den USA, sagte ganz treffend, Lüge bleibt Lüge, auch wenn jeder dafür ist, und Wahrheit bleibt Wahrheit, wenn auch alle dagegen sind. Das ist unsere Welt, in der wir leben, die verkorkst, die verdreht ist, wo so viel Ungerechtigkeit ist, weil das ist auch ein Blick zwischen diesen ganzen Mächten, die auf der Welt sind, zwischen den bösen Mächten und den guten Mächten, zwischen den Engeln von Jesus und den Engeln von den Dämonen. Der Teufel, sein Name ist Diabolos, der Verdreher, der Lügenstifter, der Unwahrheiterzähler. Und hier ist Jesus begegnet den Frauen und sagt die Wahrheit. Ich bin auferstanden. Geht, erzählt diese Botschaft. Und auf der gleichen Weise reagiert das Böse und verdreht die Wahrheit, macht eine ganz neue Geschichte dahin. Und das steht sogar, wird bis heute noch unter den Juden erzählt. Was eine tolle Theorie, die sie in die Welt gebracht haben, die sogar heute noch geglaubt und erzählt wird. Auf dem Weg, wo wir unterwegs sind, in dem Missionsauftrag, in dem Dienst mit Jesus, wir haben Jesus gesehen, wir haben ihn umklammert, wir gehen mit Jesus. Aus der Sicht der Frauen, die es uns vorgemacht haben, dürfen wir wissen, auf der anderen Seite gibt es neben diesem, wo es Gutes entsteht, entsteht sofort Verwirrung, Verdrehung und die Lügen sind da. Diese Auferstehung, was bedeutet sie für diese führenden Männer und diese Statthalter? Sie haben eine Verantwortung von Gott bekommen. Aber um ihre Position zu halten, sind die gewillt, die Wahrheit zu verdrehen. Sie haben eine gewisse Verantwortung in ihrer Stadt. Aber was sind die bereit aufzugeben, um ihre Position zu halten? Frage ich mich manchmal auch, für was lassen wir uns Menschen verkaufen, um einen Job, um einen Dienst zu machen, um meine Macht, meine Stellung zu halten? Wie bin ich bereit, die Wahrheit zu verdrehen? Weiter in Vers 18. Was bedeutet diese Auferstehung von den Toten für die Jünger? Und dort steht, der hat ihnen den Auftrag gegeben, der hat sich denen gezeigt, aber sie zweifelten. Dieser Zweifel, der zernagt manchmal Menschen und sie wissen nicht, was sie damit machen können. Aber diese Auferstehung hat immer noch die Durchschlagskraft, wo Jesus sagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und deshalb ist der Auftrag für alle da. Gottes Mission auf dieser Erde gilt nicht für irgendwelche Spezialisten, sondern das ist die DNA eines jeden Christen. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben, um von Jesus weiter zu erzählen. Diese Geschichte von der Auferstehung von Jesu, was bedeutet sie für mich persönlich? Gottes Versöhnung für mich steht bereit. Ich darf diese Identität annehmen, als ein neuer Mensch mit Jesus Christus zu sein. Durch die Auferstehung von Jesus Christus, durch diese gute Botschaft, die die Frauen losgetragen haben, dürfen wir Söhne und Töchter und Kinder des ewigen Gottes haben. Und da bin ich immer sowas von erstaunt, weil manchmal bin ich in den Dschungeln unterwegs oder letztens in Südamerika bei den Indianern. Und wenn ich die Christen dort treffe, und das ist eine Verbindung, als sind wir Brüder und Schwestern. Das ist ein Wunder, was aus dieser Auferstehung entstanden ist. Das ist ein Wunder, was bezeugt, dass Jesus lebt. Er ist nicht am Tod geblieben. Er lebt auf der ganzen Welt. Und da, wo wir uns aus den verschiedenen Nationen begegnen, dürfen wir wissen, dass wir Brüder und Schwestern sind. Ich habe letztens ein Zeugnis gehört, das möchte ich hier kurz weitergeben. Das war vor einigen Jahren im Palästinenserkrieg. Und wir leben ja auch in so einer unruhigen Zeit heutzutage. Und in dieser, das war auch nach der Invasion, kamen dann auch eine Truppe an Menschen, von, die sind immer in Fünfer-Teams Israelis ins Palästinensergebiet reingegangen. Und der, der es erzählt, der ist selber Christ und der ist dort als Mediziner, war er dann in so einem Fünfer-Trip gerüstet mit der ganzen Ausrüstung, wie die Soldaten sind. Und die gehen durch und gucken, ob da noch irgendwas ist nach diesem Invasionskrieg. Und dann sieht er einen Bus, da steht Baptist Church drauf, ausgebrannt auf der palästinensischen Seite. Und davor steht ein Mann und hebt da die Hände und sagt irgendwas. Und dieser Christ hat das Gefühl, dass er zu dem hingehen soll und mit dem reden kann. Und entfernt sich aus dieser Fünfergruppe der israelischen Soldaten. Und die anderen rufen ihm und sagen, nein, geh nicht dahin. Das sind bestimmt Terroristen, geh nicht dahin. Und als er näher zu dem hinkommt, zu dem Palästinenser, ruft er dem zu auf Arabisch, Jesus ist auferstanden. Und der andere ruft zurück, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die begegnen sich und umarmen sich in einem zerbombten Gebiet neben einer ausgebrannten Buskirche aus zwei verschiedenen Nationen, umarmen sich Menschen. Diese Auferstehung, die dort berichtet wird, das war nicht nur ein Auftrag, ja, geht, erzählt den Frauen oder die Frauen, die soll es erzählen. Das ist dieser Auftrag, verändert Nationen. Wir sind eine neue Nation geworden. Wir sind eine Nation Christi geworden. Es spielt keine Rolle, ob man Israeler oder Palästinenser sind. Wir sind Kinder Gottes. Dieser Auftrag gilt dann auch an uns heute, dass wir den weiter erzählen dürfen. Jesus ist auferstanden für meine Nation, aber auch für alle anderen Nationen. Was bedeutet das zum Schluss noch für mein Leben? Für mich ist der Glaube und die Auferstehung von den Toten, so wie Jesus selbst vollzogen hat, ein unerschütterliches Fundament, was mein Leben trägt, es lenkt und eigentlich im Grunde erst sinnvoll macht. Von dem Auferstehungsbotschaft, die die Frauen als Missionarinnen losgetragen haben, nimmt das neue Leben erst einen Anfang. Und das Zweite, der Engel wandte sich zu den Frauen und sagte, fürchtet euch nicht. Fakt ist, dass wir uns selber nicht trösten können im Leben. Trost muss uns immer zugesprochen werden. Der wird hier von den Engeln zugesprochen. Der wird aber auch in der Gemeinde hier vielleicht von der Kanzel zugesprochen. Geschwister untereinander sprechen Trost zu. Die Bibel spricht uns oft Trost zu. Die Botschaft in diesem Text heißt auch heute, die Frauen damals verkünden sollten, Jesus ist auferstanden und fürchtet euch nicht. Und wir dürfen wissen, in unserer Zeit, die unruhig ist und so viele Hiobsbotschaften, die reinkommen, über alle Hiobsbotschaften dieser Welt steht Hiobsbotschaft. In Hiob 19,25 steht. Und Hiob sagt in seiner schwierigsten, dunkelsten Zeit, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das dürfen wir wissen. Das ist das, was in unserer Welt uns bewegt. Das ist der Auftrag, den Jesus den Frauen gesagt hat. Geht und fangt es an zu verkündigen. Und die gehen heute noch. Und das ist der Auftrag, der mir gilt und uns allen. Und diesen Auftrag dürfen wir in unseren Familien, in unserem privaten Leben, untereinander leben. Und einen Versöhnungsauftrag predigen, zu sagen, wir sind eine Nation durch Jesus Christus. Und ich freue mich, auch diesen Auftrag mit euch hier teilen zu dürfen.